NDR Info. Die Reportage.
Ja. Da vorne steht einer auf dem Dings, auf der Straße.
Eine Straße, ein Auto, ein Vogel. Ein großer Vogel. Bandlink-Anlage an.
Das ist auf jeden Fall ein Hahn.
Hier sieht man, dass der völlig verkehrssündig rumrennt.
Ist da nicht noch einer?
Das sieht man wirklich schwierig. Ne?
Ja.
Auf der gegenüberliegenden Seite kommt ein Auto, wird langsamer, bremst, wartet. Der Vogel schreitet in Seelenruhe vorüber, verschwindet im Busch.
Aber vom Habitus her ist das dann halt ein Junge auch, ne? Würde ich auch als vorjährigen Hahn einschätzen. Der Autofahrer macht's richtig.
Fremde Vögel in der Pampa. Unterwegs mit den Nandu-Zählern vom Schalsee. Von Alexa Hennigs.
Und da ist noch einer davor.
Nein, es ist doch derselbe. Hat hinter dem Busch kehrt gemacht und geht nochmal über die Straße. 1,30 Meter groß, über 20 Kilo schwer. Graubraunes Gefieder. Langer, fast nackter Hals. Aufmerksame, große Augen. Alles fast wie bei einem Strauß, nur ein paar Nummern kleiner. Gelassen, aber nicht schwerfällig. Auf alle Fälle neugierig.
Unfassbar, ey. Jetzt kommt er auf uns zu.
Ja.
Ich schließ mal ab.
nee, also ja, da rein kommt er nicht. Aber wenn der vors Auto rennt, das knallt schon ganz schön. Dann braucht man dann entweder eine Versicherung gegen sämtliche Tiere oder eine Vollkasko, sonst sind die nicht mehr drin.
Ja,
weil die sind ja kein Wild und kein
Vorsicht,
nichts. Ne?
Langsam.
Die Fensterscheibe lassen wir lieber oben. Sicher ist sicher. Aussteigen wollen wir jetzt auch eher nicht, obwohl ja die Pflicht ruft. Und die heißt Nandus zählen. Vor einer Stunde hatte Ranger Mario Axel alle Freiwilligen um sich geschart, die an diesem Tage bei der traditionellen Zählung helfen wollen. 30 Leute in Gummistiefeln und regendichten Jacken umringen den Mann mit dem breitkrempigen Hut auf dem Parkplatz vor dem Grenzhus in Schlagsdorf.
Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, hier die Begrüßung vornehmen zu dürfen. Hier zu unserer traditionellen Nandu-Zählung, die zweimal im Jahr durchgeführt wird. Einmal die Herbstzählung, um den entsprechenden Zuwachs im Jahr zu dokumentieren. Und jetzt die Zählung, um tatsächlich auch mal zu sehen, was ist jetzt über Winter gekommen. Gerade von den Küken haben wir häufig Abgänge. Und da eben entsprechend mit verlässlichen Zahlen argumentieren zu können und alle Beteiligten letztendlich mit den gleichen Zahlen zu argumentieren.
Der Ranger schaut suchend in die Runde. Eigentlich wollten auch einige Landwirte kommen. Es sieht nicht danach aus.
Das heißt, wir müssen das in alten, wohlbekannten Personalbestand wieder durchziehen. Wir haben heute einige jüngere Kollegen, einige Studenten dabei, die da noch nicht mitgewesen sind. Die müssen wir so ein bisschen an der Hand nehmen, sodass sie sich auch nicht verlaufen. Das ist ein relativ weitläufiges Gelände, wo ein Überblick geschaffen wird, entsprechend diesen Bestand der Nandus hier zu dokumentieren.
Kommt ihr mal alle ein bisschen dichter ran?
Ein Mann mit Pudelmütze winkt alle heran, damit auch jeder die Zeichnungen auf den Blättern sehen kann, die er mitgebracht hat. Es ist Arne Kortheils von der Gruppe Nando Monitoring, die beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie eingerichtet wurde.
Und zwar geht es ja darum, dass wir doch in dieser Nando-Population sehr viele leucistische Tiere haben. Also diese weiß gefärbten Tiere, die teilweise nur wenig Pigmente haben in ihrem Federkleid. Das liegt daran, dass diese Tiere eine Art Gendefekt haben. So, sind aber trotzdem ansonsten gesund. Und für uns ist es wichtig, dass wir diese Tiere einzeln erfassen mit ihren Merkmalen. Dafür ist dieser Bogen gedacht. Man kann hier einfach in diesen Bogen eintragen, die Stellen markieren, wo farbige Stellen sind, beziehungsweise graue, schwarze Stellen. Habt ihr da noch Fragen?
Arne Kortheils erklärt noch die Unterschiede zwischen Kranichen und Nandus. Verwechslungen sind auf die weite Entfernung schon vorgekommen. Genauso wie die zwischen weißen Nandus und Schwänen. Deshalb immer das Fernglas benutzen, mahnt er. Nandus mit anderen großen Vögeln zu verwechseln, das kann Konstanze Grützmacher nicht mehr passieren. Die Rostocker Biologiestudentin ist nicht das erste Mal bei der Zählung dabei. Sie hat sogar ihre Bachelorarbeit den großen Vögeln gewidmet.
Weil ich die Thematik total interessant finde, hier sozusagen eine komplett isolierte Population von Vögeln zu haben, die eigentlich hier überhaupt nicht vorkommen. und die auch keine großen Feinde haben. Und ich finde das einfach total spannend, dass wir hier dann eben so große Laufvögel haben. Das ist ein bisschen irrwitzig. Das Problem, das wir hier mit der Population haben, ist eben, dass die im Winter sehr eiweißreiche Nahrung zu sich nehmen müssen. Und in Südamerika, wo sie heimisch sind, ist das normalerweise Luzerne und andere eiweißhaltige Pflanzen. Und hier fressen sie dann eben den Winterraps. Das ist eben problematisch. Wir hatten im letzten Jahr einen Komplettausfall auf einem Feld, das ich kartiert habe. Ja, damit habe ich mich in meiner Bachelorarbeit beschäftigt, dass ich die Fraßschäden versucht habe, mal in einem ersten Schritt zu kategorisieren und zu sehen, welchen Einfluss haben die denn tatsächlich auf die Felder. Ja, um halt mal vielleicht auch ein bisschen die Wogen zu glätten, beziehungsweise auch erstmal Daten zu haben, mit denen man da tatsächlich arbeiten kann und auf die man als Begründung nehmen kann, um weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Wie die flugunfähigen Vögel überhaupt von der südamerikanischen in die Mecklenburger Pampa gelangen konnten, ist schnell erzählt. Der Mensch war's. Im Jahr 2000 sind ein paar Nandos aus einem Gehege in Großgrönau zwischen Lübeck und Ratzeburger See entfleucht, berichten Holger Quadokus und Ulrike Müller vom Biosphärenreservat Schalsee.
Ja, der hatte wohl irgendwie die sich als Gehegetiere da gehalten. Wahrscheinlich aus Liebhaber- oder Fleischproduktionsgründen, irgendwie so.
Und dann hat er festgestellt, dass die Nandos gar nicht schmecken. Soll ja irgendwie anders als Straußenfleisch sein, hat mir jemand erzählt. Ich habe selbst noch nie probiert.
Ich auch nicht. Ja, wie auch immer, jedenfalls sind die da raus, ne? Und dann haben sie es halt geschafft, über den ersten Winter zu kommen. Soll auch jemanden gegeben haben, der da ein bisschen nachgeholfen hat mit Füttern. Aber das sind alles Gerüchte, also wie gesagt.
Fahren wir los, oder?
Fahren wir los, ja. Gut.
In mehreren Gruppen wird ausgeschwärmt. Jeder hat ein bestimmtes Areal abzufahren bzw. abzuschreiten. Insgesamt wird heute auf 70 Quadratkilometern nach den fremden Vögeln Ausschau gehalten.
Also Herr Luckner wird fahren, Herr Quadokus dirigiert und wir sitzen hinten. Herr Quadokus ist quasi hier auch im Gebiet, er kennt sich bestens aus.
Also bei meiner ersten Nando-Zählung, da habe ich auch mal so ein bisschen Respekt eingeflößt bekommen. Da kamen die direkt auf mich zu. Waren zwei, ein Hahn und eine Henne. Die kamen in voller Fahrt auf mich zu, Kopf so runtergesenkt und sind dann so 30 Schritt vor mir abgebogen über die Straße. Also das schien schon etwas bedrohlich in dem Moment.
Forstingenieur Holger Quadokus, der seit 4 Jahren als Ranger arbeitet, sieht nicht aus wie ein ängstlicher Typ. Er rät jedem, der einem Nando begegnet, stehen zu bleiben. Die Tiere ihrerseits laufen nicht so schnell weg. Als Fahrradfahrer sollte man sie auch nicht zu nahe kommen lassen.
Ja, das ist grundsätzlich sehr unterschiedlich. Also da, wo wir jetzt hinfahren, dort sind die Tiere sehr viel Zuschauerbetrieb und Schaulustige gewohnt. Das ist für den Straßenverkehr auch nicht ungefährlich, weil die auch der Meinung sind, dass sie Vorfahrt haben grundsätzlich. Und ja, im Grunde das Gegenteil dazu ist dann das Gebiet, was hier mehr zentral ist. Dort haben sie höhere Fluchtdistanzen und sind dadurch auch schwerer zu zählen. In ihrer Heimat in Südamerika haben die auch sehr hohe Fluchtdistanzen von über 200 Metern. Ja, dass sie eben hier so vertraut sind, das ist ungewöhnlich. Ja. Und auf die Konditionierung durch die Besucher und Fotografen und Nando-Touristen zurückzuführen.
Da, ganz hinten, etwas Weißes auf dem Acker.
Zwei Weiße, oder? Was ist das? Das sind Schwäne wahrscheinlich, da oben auf der Kuppe.
Es sind Schwäne, doch nur ein paar Augenblicke später blitzt es wieder weiß auf dem braun-grünen Acker.
Halt!
Oh, da müssen wir ja gleich. Oder soll ich wieder aufschreiben?
Ja, wenn das geht. Uhrzeit.
Wie spät ist es?
8.42 Uhr.
Alles wird akribisch notiert.
Herr Leder, muss es uns jetzt zeigen.
Wir stehen etwas ungünstig am Straßenrand, aber im Dienst der Wissenschaft.
Gesamtzahl 2. Dann habe ich die beide als Hähne aus dem Vorjahr angesprochen. Einer von den beiden ist weiß.
Aber Vorjahr heißt ja dann quasi adult. Weil es gibt ja, Jährling, ne? Vorjährig, okay, ja, gut.
So, und wie gesagt, der Weiße hat hier einen Fleck und hier hinten, so, im Hinterkopf. Die sind dann Richtung Norden weg. Aber wo die jetzt sind, das könnte ich auch mal einzeichnen. Ne?
Das könntest du mir sonst sagen. Was ist das? Rapskultur, ne?
Das ist Raps, ja.
Das ist eine Ansatzfläche mit Jungpflanzen bis 10 cm, ne?
Genau.
Gut.
Gut.
Dankeschön.
Super.
Kein Thema. Okay, weiter.
Geht's weiter, ja.
Es sind lange Listen, die Ulrike Müller ausfüllen muss. Ob es Männchen oder Weibchen sind, dafür hat sie schon einen Blick.
Ich muss dann auch ehrlich sagen, mir helfen auch so Beschreibungen, die Herr Kruse immer macht.
Ja.
Die Mädchen, die haben einen kurzen Rock abgeschnitten, da sind längere Beine. Genau. Und die Hähne, da flattert so ein bisschen, die sind unordentlich. Da ist so, sind sofort so, das, sowas kann ich mir immer super gut merken.
Besonders wichtig für die Zählung ist auch die Notiz, in welche Richtung sich die Nandos bewegen. Zusammen mit dem Eintrag der Uhrzeit kann man dann feststellen, ob es nicht etwa dieselben Tiere sind, die man kurz darauf im benachbarten Feldstück entdeckt. Dann hätte man sie ja doppelt gezählt. 6 bis 8 solcher Karrees hat jede Gruppe zu dokumentieren. Natürlich nicht nur vom Auto aus.
Wasserflasche, nee.
Wasserflasche, Fernglas, Bleistift, Listen, alles dabei.
Wir gehen ungefähr, sage ich mal, jetzt hier zumindest bis kurz hinter den Hochsitz. Und ja, dann haben wir das hier, diesen Bereich, den wir von da nicht einsehen können, abgedeckt. Und dann geht's weiter, ne?
Alles klar.
Gut, okay.
Wir laufen über eine große Wiese mit Gräben. Auf der anderen Straßenseite liegt der Ratzeburger See. Hier verlief einst die innerdeutsche Grenze. Der Untergrund ist matschig, man kommt schwer voran. In der Ferne rufen Kraniche und Feldlerchen tirillieren.
Ja, hier ist das Naturschutzgebiet Kammerbruch. Und hier habe ich auch im letzten Jahr die Brutvogelkartierung durchgeführt. Insofern kenne ich das Gelände recht gut und weiß auch in etwa, wo die Nandos sich gern aufhalten.
Noch ist der Mecklenburger Nandu weitgehend unerforscht. Zum Beispiel weiß der Ranger noch nicht, ob diese großen Vögel die kleineren, Einheimischen, von ihren angestammten Plätzen verdrängen.
Da kann ich jetzt so direkt nichts zu sagen. Allerdings ist es denkbar, dass vielleicht so die Konkurrenz, was so Brutplätze, Nahrung angeht, das wären so Sachen, die möglich sind. Ne? Aber dazu braucht es genauere Untersuchungen.
Genau das hat sich ein holländischer Student, der in einer anderen Gruppe mitgeht, für seine Bachelorarbeit vorgenommen. Andere forschen zum Verhalten der Tiere und zu ihren Lebensbedingungen.
Deswegen ja auch die Gruppe Nando Monitoring, die Aufnahmen machen. Also es wird ja geforscht, wie sich so die Lebensbedingungen hier in Europa im Vergleich zu Südamerika für den Nandu ergeben. Aber was ich noch spannend finde mit den Eiern ja immer, ist, dass der Nandu ja nicht nur Eier von einer Henne hat, sondern das sind ja von mehreren Hennen. Das ist ja quasi ein Harem, was er sich jetzt um diese Zeit, im März beginnt ja die Balzzeit, zusammensucht. Und quasi er hat die Eier von mehreren Hennen. Und wenn was dazwischen kommt, das ist wie im bei anderen Vogelarten ja auch, macht er natürlich auch noch Nachgelege. Ne? Wenn die Eier zerstört werden, vielleicht durch Wildschweine oder so, fängt er an, wieder an anderer Stelle zu brüten. Aber das finde ich einfach immer interessant. Ist ja nicht so oft, dass der Hahn sich alleine um die Jungen aufzucht und auch um die Brut kümmert.
Es sind nicht nur Wildschweine, die Nando-Eier zerstören, sondern auch Menschen. Eigentlich hat dieser Vogel durch das Washingtoner Artenschutzabkommen einen weltweiten Schutzstatus. In seiner angestammten Heimat Südamerika gehen die Bestände vor allem durch Wilderei der Landbesitzer zurück, die die Vögel nicht auf ihren Feldern dulden. Weil sich der Nandu seit mehr als 10 Jahren erfolgreich im Mecklenburger Freiland reproduziert, sind die Nachkommen der Gehegeflüchtlinge nun als heimische, wildlebende Tierart zu betrachten, sagt das Bundesnaturschutzgesetz. Demnach ist es verboten, Zitat, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Doch seit 2017 gibt es eine Ausnahmeregelung. Durch das Biosphärenreservat am Charlsee-Elbe wurde dem Kreisbauernverband die Genehmigung erteilt, Nandu-Eier im Biosphärenreservat Charlsee durch das Anbohren der Eier unfruchtbar zu machen.
Ja, eine der Lieblingsspeisen der Nandus ist ja der Raps. Viele pflanzliche Proteine, wo richtig Energie drin ist, zum Leidwesen der Bauern. Aber das ist natürlich durch die Monokulturen auch ein massenhaftes Nahrungsangebot, wovon die da profitieren logischerweise.
Ja, wenn man das auch sieht, ne, wie viele Nandus auf den Feldern sind und was es zum Teil für Schäden gibt, kann ich den Unmut schon auch gut verstehen. Umso mehr, umso schade ist es, dass halt keine Landwirte heute mit bei der Zählung dabei sind. Um einfach dann auch so mal ins Gespräch zu kommen oder dass sie auch sehen, wie wir im Rahmen des Monitorings vorgehen. Dass sie einfach auch sehen, dass wir das ernst nehmen, dass wir jedes Tier aufnehmen und nicht welche unterschlagen, ne, sage ich mal so.
5 Nandus haben wir auf dieser Wiese gesehen und getreulich in die Listen und Karten eingetragen. Als wir zum Auto zurückkommen, erwarten uns 2 Landwirte. Sie waren erst eine Stunde später beim Treffpunkt in Schlagsdorf angelangt und hatten deshalb, wie auch andere ihrer Kollegen vom Kreisbauernverband, die Truppe verpasst. Wie die falsche Uhrzeit bei ihnen ankam, bleibt unklar. Ärgerlich ist es auf jeden Fall. Nicht nur für die Bauern, sondern auch für Ulrike Müller vom Biosphärenreservat hat das ein Geschmäckle.
Ob wir das nicht gewollt haben, das ist total doof. Weil ich finde das immer so wichtig, dass wir da gut zusammenarbeiten.
Die beiden Landwirte in ihrem Jeep folgen unserem Auto. Sie begleiten uns nun den ganzen Tag, ehrenamtlich. Ihre Arbeit lassen sie dafür liegen. Die Nandus in Schach zu halten, ist für sie existenziell. Hans-Heinrich Stoß, Ende 60, hat seinen Familienbetrieb in Hornsdorf schon seinem Sohn übergeben. Dennoch arbeitet er noch immer mit.
Also mein Nachbar hat letztes Jahr einen Totalausfall auf 15 Hektar gehabt. Und wir hatten da 8 Hektar Raps und wir haben ihn retten können, indem wir eingezäunt haben. Da hatten wir zwar eine Ertragsminderung, aber der Rest ist dann gewachsen. Nur man hat ja einen erheblichen Aufwand, wenn man Zäune zieht. Wir haben da in diesem Jahr auch 10 Hektar Raps, die haben wir dann mit Schafzaun eingezäunt und müssen nun laufen, natürlich kontrollieren auch, weil das Wild da durchgeht, das nimmt auf diesen Zaun ja keine Rücksicht, aber die Nandus kann man damit weghalten.
2000 Euro kostet der Schafzaun, um eine so große Fläche abzusperren. Kosten, auf denen die Landwirte sitzen bleiben. Zuerst hatte es Bauer Stoß mit Elektrolitzen versucht, die er noch vorrätig hatte, um seine Kühe einzuhegen. Vor einem solchen Zaun sind wir jetzt angelangt. Er gehört einem anderen Landwirt, der auch seine Saat retten will.
Wir hatten das Problem, wir hatten 2 Litzen gezogen, so wie Herr Janke das hier auch gemacht hat. Und dann hatten wir aber ungefähr 4 Hähne da mit 35 Jungen dabei. Und die jungen Tiere, die sind unterm Zaun durch. Gerne gehen sie da nicht durch. Und man kann sie dann, wenn einige durch sind, die kann man dann so wieder raustreiben. Die treibt man in die Ecke und geht bis auf 3 Meter ran, das sind ja zahme Tiere, und dann kriegt man die wieder raus. Ja.
Einzäunen? Klaus Wegner, der 2. Landwirt, der sich uns zur Nandu-Zählung angeschlossen hat, ist skeptisch.
Jeder gestern ins Feld einzäunt, wie sieht das aus? Also Leute, ist ja auch nichts in der Sache. Und man verdrängt ja von einem zum anderen, denn bei Landwirt A sind sie nicht mehr, dann gehen sie zu B hin, irgendwo gehen sie ja hin. Sie sind ja nicht weg, die Tiere. Wenn jeder nur einzäunt, ja, wo bleiben die Tiere dann? Irgendwo suchen sich nachher was, ne?
Also. Und die kommen ja dann, wenn der Raps klein ist und gekeimt ist und in diesem kleinen Stadium, und dann picken die, und Sie können sich ja vorstellen, diese großen Tiere, wenn da 40 Stück rumlaufen, dann haben die das weg. Bis die satt sind, das dauert doch eine Zeit. Und dadurch haben wir eben die Schäden. Und wir haben auch Schäden im Sommerweizen gehabt. Und wie gesagt, wir wissen uns wirklich nicht zu wehren dagegen. Wir haben nichts gegen die Tiere, die können ja auch nichts dafür, dass sie hier sind.
Hans-Heinrich Stoß erinnert sich noch genau an den Sommer vor 2 Jahren, als sein Sohn den Weizen ernten wollte. 30 Doppelzentner pro Hektar konnte er dreschen, doch mindestens das Doppelte war gewachsen.
Vieles ist eben runtergetrampelt gewesen und war für den Mähdrescher nicht mehr erreichbar. Ne? Und mein Sohn, der auch gesehen hat, was da gewachsen war, der hat fast geheult, wie er vom Mähdrescher gestiegen ist. Ja, 30 Doppelzentner mal 20 Euro sind 600 Euro vom Hektar. 6.000 Euro, die weg sind. Das soll man wegstecken.
Wie viele Nandus genau hier sind, das soll die Frühjahrszählung ergeben. Gefühlt sind es für die Bauern immer mehr als die offiziellen Ergebnisse. Holger Quadokus entfaltet die Karte und erklärt das Vorgehen.
So, also wir machen das, wie gesagt, ja nach System.
Ja.
Und wir haben die Aufgabe,
Revier 1.
Genau, das ist hier unser Zählgebiet. Ne?
Ja.
Hier ist Tarndorf, das ist Utecht, das ist Schatti. Richtig. Ne? So, und ich habe jetzt überlegt, dass wir jetzt erstmal hier hoch, Richtung Kerbtäler,
uns diesen Bereich angucken,
ja,
und alles, was dazwischen drin ist, ne?
Mhm.
Und dann uns hier nach oben hocharbeiten. Ne?
Also an der Straße orientieren so ein
bisschen. Im Grunde, ja.
Am schönsten geht es bei klarem Wetter. Dann kommen die Tiere raus, dann sitzen sie schön nachmittags, ja, in der Sonne auf der freien Fläche, kann man vom Weiben. Jetzt heute Morgen, jetzt geht es vielleicht auch, wir haben Glück, die Sonne kommt noch ein bisschen und so. Aber wenn riesiges Wetter oder Nebel ist, die sitzen so im Dickicht unten
drin. Ja, wie so ein Stein. Ja,
kommen nicht raus, die kommen dann nicht raus. Und dann ist natürlich das ganze Ergebnis auch nicht ganz.
Die Bedingungen sind schon okay. Und wie gesagt, wir gehen ja auch oft so, ne? wir gucken schon, dass wir das Gebiet ordentlich abdecken. Ne?
Weiter geht es an einem Feldrand.
Das ist passender Boden hier.
Schon nach ein paar Schritten klebt der Lehm zentimeterdick an den Gummistiefeln. Ein beschwerliches Laufen. Doch wir müssen den Hügel hinauf, um den Blick auf die andere Seite zu haben. Unterwegs treffen wir auf die Hinterlassenschaften von Wildschweinen, Rehen und Hirschen.
Ja, hier gibt's alles. Irgendwo ist die Natur hier noch intakt. Nur in diese Wildbestände kann man eingreifen und beim Nandu kann man es eben nicht. Weil da die rechtlichen Dinge dagegen stehen. Und es ist eben kein jagdbares Wild. Können die Jäger nicht regulieren.
Nandus sind im Jagdgesetz nicht als jagdbares Wild aufgelistet. Das muss sich ändern, meint Klaus Wegner. Der Landwirt plädiert dafür, die Nandus zumindest zeitweise jagen zu dürfen.
Die Tiere müssen einfach, sie gehören hier nicht her, sie müssen wieder weg, so hart wie es ist. Die sind ja, wenn man nimmt, aus einem Gehege ausgebrochen und haben sich dann in der Wildbahn vermehrt. Nur wir haben gehofft, weil sie aus Südamerika kommen, die Tiere würden mit der Witterung nicht klarkommen und würden erfrieren. Nur leider können sie dieses Wetter auch ab. Und die Bestände bleiben und haben sich halt dementsprechend vermehrt. Das ist ja die Geschichte. Nur mit Eier anbohren glaube ich nicht, damit es ausreichen wird. Und die Tiere werden ja auch sehr alt. Weil die Lebenserwartung von 25, 30 Jahre. Und ein Gelege mal schnell mit, was weiß ich da, 20, 25 Eier ist ja keine Seltenheit. Und dann kommen daher an die 20 Tiere raus aus einer Brut. Und die sind im nächsten Jahr oder nach 4, 5 Jahren sind die ja auch schon wieder selber geschlechtsreif, damit sie Eier legen. Und dann geht es ja mit denen weiter. Und die älteren Tiere sind dann ja auch noch da. Die sind ja nicht weg, weil die so alt werden, ne?
Die Population der Nandus potenziert sich rasant, befürchtet Bauer Wegner. Im vergangenen Jahr durften besonders betroffene Kollegen erstmals die Eier anbohren und so weiteren Nachwuchs verhindern. Auch dieses Jahr wurde bis Mitte Mai die Ausnahmegenehmigung dazu erteilt. Wie wirksam das langfristig ist, wissen auch die Fachleute noch nicht.
Ja, ich gehe davon aus, dass sie das mitbekommen. Ich habe es beim Kranich mal gesehen, da wurde von einem Volkrahmen die beiden Eier im Gelege angehackt und ja, der Kranich schimpfte und wusste, was los ist. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Nandu ähnlich ist.
Jetzt Beobachtung, dass durch dieses Ei auslaufende Dotter Kolkraben und so weiter angelockt wurden, Wildschweine, dann der Nandu auch so oder so gemerkt hat, da ist irgendwas nicht ganz richtig und ist an andere Stelle und hat Nachgelege gemacht. Und deswegen werden wir, gibt es auch Ideen, dass man die Eier in Paraffin taucht, dass quasi die Eier wie unter Luftabschluss geraten. Das ist vielleicht eine Sache, die man noch probieren wird. Ob oder ob nicht, das weiß ich aktuell nicht. Es ist ja auch die Frage, wenn man nochmal Nachgelege hat, ob die dann stark genug sind, durchzukommen.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt bis zu den Ballen dort vorne,
ja,
und dann gehen wir wieder zurück. Das andere holen wir uns von der anderen Seite.
In der Ferne sind tiefe, dunkle Laute zu hören, ähnlich dem Ruf einer Rohrdommel. So, als würde man in eine leere Flasche blasen.
Das ist der Ruf hier, der Ballruf.
Ja.
Zeig mal.
Ja, genau.
Das schreiben wir mit auf. Mal bitte halten, bitte.
Unbedingt.
Mhm.
Den Balzruf notiert Ulrike Müller unter besondere Bemerkungen.
Ja, ich war mal abends im Dunkeln unterwegs, so in einem Knick lang. Und dann, wenn dann dieses Gebrumme auf einmal kommt, dann erschreckt sich ganz schön.
Von der Wiese geht es jetzt in ein angrenzendes Waldstück. Wir wollen schauen, ob sich hier vielleicht auch noch Nandus versteckt halten. Fehlanzeige. Aber viele Spechte sind zu hören.
Nee, Schwarzspechte gibt es hier ordentlich. Ja. Das sind ja die, die diese Großhöhlen bauen, ne? Wo denen wieder wichtig ist für die Nachnutzer. Die Schellente und Baummarder. Ja, die bauen auch immer so in den Bäumen, die jetzt mit dem Wachstum schon fast über einen Punkt sind, ne? Wo, damit das Loch nicht so schnell zuwächst wieder. Ne? Na gut, auf die Nandus, fertig los.
Unsere Gruppe geht jetzt getrennte Wege. Ein Teil links, der andere rechts. So hat man schneller den Überblick. Am Ende wird alles notiert. Sehr groß ist die Ausbeute heute nicht. 18 Tiere haben wir insgesamt gesehen. Aber die anderen Gruppen waren ja auch unterwegs. 205 Tiere ergab die Zählung, davon 38 Jungvögel. Ein Jahr zuvor waren noch 244 Nandus gezählt worden, 33 waren Jungvögel. In diesen beiden Zählungen wirkte sich das Anbohren der Eier bereits aus. Noch 2016 waren 91 Jungvögel beobachtet worden. Der Nachwuchs ging also um circa zwei Drittel zurück. Die Landwirte bleiben skeptisch. Ob man wohl wirklich alle Tiere erwischt bei der Zählung? Bemüht hat man sich, das schon. Ein paar Kilometer Marsch über durchnässte Wiesen und über matschige Felder stecken in den Knochen. Nun ruft die Arbeit auf dem Hof.
Eigentlich wollten wir eigentlich mal sehen, dass wir noch ein bisschen zu unserem Job kommen.
Das okay. Können wir sehr gut verstehen. Ja. Also deswegen auch was zu tun. Ist auch ja. Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Den Tingel würde jetzt gleich...
Ja,
ja wir gleich hoffen runter. Ja, dass wir da irgendwie mal ein bisschen Handlung reinkriegen in das Ganze. Dass da auch mal wirklich was passiert und wir nicht nur zählen und reden und...
Jetzt ist ja auch wieder Manipulation, ist ja die Ausnahmegenehmigung, ist ja losgeschickt.
Was dürfen wir dann jetzt?
Akkubohrer und
Eier. Die anbohren.
Eier am Bein,
genau. Ja. Erstmal welche finden. Ne? Ja.
Erst finden und dann uns auch melden.
Ja.
Welche.
Und dann keine Angst vom Hahn haben.
Fast ist es, als wünschte man sich hier den woanders unwillkommenen Wolf her, als natürlichen Feind für die fremden Vögel. Doch dann hätten ja wieder die Schäfer Probleme. Geht also auch nicht.
Was stellt man sich denn überhaupt vor? Will man die Nandus dauerhaft hier angesiedelt lassen? Oder?
Also es gab ja, seit 20 Jahren gibt es ja Diskussionen zu den Nandus und damals hat man sich entschieden, dass die hier bleiben sollen. Und mittlerweile sind sie ja über 10 Jahre in der Natur, sind somit auch einheimisch und gehören quasi, auch wenn sie halt eingewanderte Tierarten sind, aber gehören halt zu unserer Tierwelt. Und wie man jetzt damit umgeht... Grundsätzlich entscheidet das Landwirtschaftsministerium. Aber
durch das Anbohren der Eier werden wir die Population nicht geringer kriegen.
Genau, das wird sich halt zeigen.
Wir kriegen niemals alle Eier.
Ja.
Und so wie die in den letzten Jahren, seit diese Handvoll Tiere ausgebüxt ist, Richtung Gardebusch, Carlo, die Ecke, da sind die ja auch zu Hause. Ja. Da waren die Rapsfelder im letzten Jahr auch voll von den Tieren. Also da.
Bei Deko.
Ja,
das stimmt.
Wenn man das alles mitzählt.
Irgendwie wirken alle ein bisschen ratlos. Naturschützer, Bauern, Politiker. Nur eine Gruppe scheint sich von ganzem Herzen über die großen, zutraulichen Vögel zu freuen. Die Touristen. Schon ist der Nando auf Werbeplakaten und Flyern zu sehen. Es werden Nando-Beobachtungstouren organisiert und fotografiert, was das Zeug hält. Es ist fast wie auf einer Safari zwischen Ratzeburger See und Schalsee. Doch was dem einen sin Uhl, ist dem anderen sin Nachtigall, sagt man hier. Jeder sieht die Sache eben aus einer anderen Perspektive. Die der Landwirte ist klar. Sie fühlen sich alleingelassen mit den Problemen und den Verlusten, die sie durch die Nandus haben.
Man braucht sich über 20% AfD-Wähler nachher nicht mehr wundern, wenn Leute mit ihren Sorgen alleingelassen werden. Das kann man nicht im schönen Sessel da am Wolkenkuckucksheim sitzen und schön regieren und nicht mehr wissen, was auf dem Erdboden los ist. Und das geht nicht. Das fällt uns irgendwo vor die Füße. Das ist nicht nur die Nandus hier. Wir sehen das ja an den Wahlergebnissen, was da los ist. Man muss das schon mal ernst nehmen, was die Leute sagen. Und auch nicht sich in der Paragraphen verstecken oder sonst was. Wenn ich das höre mit Artenschutz und sowas, das ist alles gut. Gesetze haben ja auch ihren Sinn und müssen befolgt werden. Aber man muss die auch mal überprüfen, ob diese Gesetze der Sache noch gerecht werden. Oder ob das schon irgendwo mal nichts mehr zusammenpasst. Dann wollen wir sehen, wie es weitergeht.
Ja, schönen Tag noch.
Mach ich bis zum Herbst dann, ne?
Jo. Genau, bis dann.
Tschüss.
Wohl dem, dessen Heimweg nicht über die nahegelegene Autobahn führt. Gerade erst musste für mehrere Stunden die A20 bei Lüdersdorf voll gesperrt werden. Nandus hatten einen Wildzaun umgangen. Schaden für Mensch und Tier keine. Für dieses Mal. Einheitliche Schlagzeile in den Zeitungen: Nandus erobern die A20. Nun also auch das noch.
NDR Info, die Reportage. Fremde Vögel in der Pampa. Unterwegs mit den Nandu-Zählern vom Schalsee von Alexa Hennings. Technik Ulrike Nölle, Regie Sabine Korbmann, Redaktion Doris Schiederich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.